Wir wollen am Anfang miteinander beten. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus wollen wir ganz bewusst zur Ruhe kommen am Anfang dieser Zeit, die wir hier in diesem Haus haben können. Viele von uns haben schon eine ganze Reihe von Kurzbibelschulen miterlebt, freuen sich auf die Gemeinschaft, auf die Auszeit für sich und ihre Familie, auf die Bibelarbeiten, die Vorträge, die Gottesdienste. Und wir wollen die ganz bewusst mit hineinnehmen, die erstmals heute Abend hier sitzen und nun gespannt sind auf das, was so auf sie zukommt an diesem verlängerten Wochenende. Und wissen, dass du unser Herr, unser Gott bist, der sich um jeden von uns kümmert, für den jeder Einzelne wichtig ist, auch in diesem Raum. Und wir danken dir, dass du dich uns zugewandt hast mit deinem Angesicht. Deine Gnade, deine Freundlichkeit ruht auf uns. Hab herzlichen Dank dafür. Jetzt bitten wir dich auch ganz besonders, dass diese Tage gefüllt werden von dir und dass du deinen ganz spezifischen persönlichen Segen auf diese Tage legen kannst. Dass der Mix das ausmacht, was du dir für uns vorgestellt hast. Und gib uns diese Sensibilität, immer mehr zu merken, was deine Stimme ist, die in unser Herz, in unser Leben hineinspricht. Segne diese Kurzbibelschule, darum bitten wir dich. Amen.
Wie geht es euch? Gemischt, nicht so überragend, ganz erträglich. Es könnte schlimmer sein. Es ist ja auch egal, wovon es einem schlecht wird. Oder wie geht es euch? Jedenfalls haben wir euch eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Wir haben das Evangelium. Evangelium heißt wörtlich gute Nachricht, gute Botschaft. Im Alltäglichen der Antike konnte es die gute Nachricht sein eines Sieges eines abgewehrten Feindes. Es konnte die gute Nachricht sein einer Steuerrückerstattung oder eines Steuererlasses. Der Kaiser ist euch wohlgesonnen, nächstes Jahr gibt es keine Steuer. Das war politisch eine gute Nachricht und so gab es viele Evangelia, gute Nachrichten, gute Botschaften in verschiedenen Zusammenhängen. Wir reden aber jetzt von der guten Nachricht, der unterstrichen, dem Evangelium. Und wir haben uns daran gewöhnt, bei Evangelium daran zu denken, das Evangelium, klar, das ist doch dieses eine Buch im großen Buch des Neuen Testamentes. Es gibt das Markus-Evangelium, das Matthäus-Evangelium, das Lukas- und das Johannes-Evangelium. Aber damit haben wir den Punkt eigentlich schon verfehlt. Denn erst 180, also 150 Jahre, nachdem Christus gekreuzigt und auferstanden ist, kam man auf die Idee, diese Bücher Evangelium zu nennen. Bis dahin war das Evangelium kein Buch, sondern der Inhalt dessen, was diese Bücher bezeugen. Wir sagen das Markus-Evangelium, aber das ist unsauber formuliert, denn die alten Handschriften sagen das Evangelium gemäß der Botschaft, der Nachricht des Markus, also nach Markus, dem Zeugnis des Markus entsprechend und so dem Matthäus, dem Lukas und dem Johannes entsprechend. Das heißt, es gibt eigentlich nur ein Evangelium, das Evangelium, von dem wir christlich sprechen und dieses Evangelium ist vielfach bezeugt. So beginnt das Evangelium nach Markus als Überschrift mit den bedeutsamen Worten: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wir werden heute Abend so müde, wie wir aus der Woche kommen und so gut, wie wir gegessen haben, alles zu tun haben, uns mit dem Anfang des Evangeliums zu beschäftigen. Wir haben uns das Markus-Evangelium vorgenommen. Das ist ungewöhnlich. Denn welches Evangelium ist schon seit dem 2. Jahrhundert nach Christus das am meisten gebrauchte Evangelium? Was denkt ihr? Das spricht für euch, dass euch das Johannesevangelium einfällt, weil das theologisch das anspruchsvollste ist. Ihr seid also bildungsnahe Christen. Das ist wohl wahr. Nein, es ist das Matthäusevangelium. Und wir können das sowohl in der Art, wie es zitiert wird, schon bei den Kirchenvätern sehen und an der Zahl der Handschriften. Das Matthäusevangelium enthält sehr viel Handlungsanweisung. Bergpredigt, viel Ethik, Parenese. Und insofern war das Matthäusevangelium von Anfang an das verbreitetste. Aber in der Tat, es ehrt euch, dass ihr das Johannesevangelium besonders schätzt, weil es ein besonders theologisches, ein sehr anspruchsvolles, gehaltvolles Evangelium ist, in besonderer Faszination. In der theologischen Diskussion war es auch lange so, dass man sagte, Johannes ist das größte Evangelium, das höchste. Und das einfachste, das biederste ist das Markus-Evangelium. Und insofern hat das Markus-Evangelium lange Zeit in der frommen Gemeinde, wie auch bei der wissenschaftlichen Theologie, ein bisschen ein Aschenputtel-Dasein. Aber ihr wisst ja, wie die Geschichte ausgeht. Das heißt also, unterschätzt mir den Markus nicht. Es gibt einen guten Markus-Kommentar, den ich euch empfehle. Nein, ich trage meine Eitelkeit nicht so vor mir her, dass ich sage, das ist meiner. Sondern es gibt einen guten Markus-Kommentar, das ist das Johannesevangelium. Denn das Johannesevangelium hat viel mehr mit Markus gemeinsam, und das werden wir in den Tagen merken, als man immer denkt. Markus gilt von der Sprache her, von der Darstellung her, als ein schlichtes Evangelium. Aber wir vertun uns, wenn wir es als einfach und schlicht verkennen. Ich bin so kühn zu sagen, dass das Markus-Evangelium sogar das spannendste Evangelium ist, denn es ist das spannungsreichste Evangelium. Es ist das dramatischste Evangelium, und das werden wir die Tage merken und heute Abend auch bei der Gliederung schon ahnen. Es lohnt sich also, sich mit Markus zu beschäftigen, weil es in seiner Prägnanz, in seiner Gedrängtheit, in seiner Knappheit ganz besonders herausfordernd und spannend ist. Es gibt noch eine Besonderheit des Markus-Evangeliums, die uns besonders reizen und interessieren kann. Das Markus-Evangelium ist ein Evangelium, das nie einem unmittelbaren Jünger aus dem Zwölferkreis zugeschrieben wurde. Denn egal in welchem Evangelium oder der Apostelgeschichte ihr den Zwölferkreis lest, Markus kommt nirgendwo als einer der 12 Jünger vor. Das heißt, dass der Verfasser des Markus-Evangeliums, wenn Markus denn im Neuen Testament als Name außerhalb des Evangeliums vorkommt, dass der Verfasser nicht von sich beansprucht und die Kirche auch nicht es ihm zuschreibt, dass er zu den 12 Jüngern gehört. Was macht das spannend? Nun, wir haben noch ein Evangelium, nämlich das Lukas-Evangelium. Markus und Lukas werden mit Personen verbunden, die beide nicht zum Jüngerkreis Jesu gehörten. Das macht ihre Aufgabe besonders herausfordernd. Sie sollen das Evangelium von Jesus Christus schreiben, obwohl sie offensichtlich nicht die ganze Zeit von Anfang an, von Galiläa an, dabei gewesen sind. Und deshalb die spannende Frage, wie konnten Markus und Lukas ein Evangelium schreiben, geschubst und inspiriert vom Heiligen Geist, wo sie selber doch wahrscheinlich gar nicht Augenzeugen, Lukas jedenfalls nicht Augenzeuge war, Markus wohl nicht die ganze Zeit. Ich habe auf der 4. Seite unserer 2 Blätter uns den Lukas-Text des Eingangs von Lukas kurz aus diesem Grunde angeführt, weil Lukas uns verrät, was auch für Markus gilt. Diese Seiten sind sehr komprimiert. Ihr müsst die nicht heute Abend noch, bevor ihr einschlaft, alle durcharbeiten mit eurer Bibel, sonst kommt ihr morgen mit Ring unter den Augen zum Frühstück. Ich habe auch hin und wieder ein griechisches Wort darunter, das darf euch nicht erschrecken. Das liegt daran, dass ich mit diesen Zetteln auch mit meinen Studenten arbeite. Das spricht für euch, dass ich euch das zumute. Nicht? Also andere Institutionen hier im Umfeld des Schwarzwalds bemühen sich, Hochschule zu werden. Das versuchen wir erst gar nicht, wir sind es schon. Auf höchstem Niveau wird hier gelehrt. In unseren Kurzbibelschulen kommt schon lauter Griechisch vor. Das kann man zu Hause dem Pfarrer unter die Nase halten, dann ist er schwer beeindruckt. Nein, das liegt also daran, dass ich das gleichzeitig auch mit Studenten verwende, aber ich habe es natürlich alles auf Deutsch dazu geschrieben. Ich möchte, was Markus und Lukas verbindet, uns vor Augen führen, indem ich die Einleitung des Lukas uns im Vergleich zu unserer Einleitung Markus kurz erinnere. Nachdem sich schon viele, so schreibt Lukas, daran gemacht haben, einen Bericht über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns jene überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, schien es auch mir, also Lukas, richtig, nachdem ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, edler Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Lehrworte, über die du unterwiesen worden bist, erkennen kannst. Ein sehr komplizierter Satz. Lukas war Bildungsbürger, und das hat er gleich in seinem Vorwort gezeigt. Ein einziger Satz. Wir werden ihn aufdröseln. Was sagt Lukas? Lukas sagt, ich beanspruche nicht, das ist auf der vierten Seite, nicht? Ich beanspruche nicht, selbst zu den 12 Jüngern zu gehören. Aber es sind erstens Dinge unter uns geschehen. Es haben sich Dinge erfüllt. Das heißt, Verheißungen haben sich in Jesus Christus erfüllt, als er auf der Welt war. Das ist quasi die oberste Stufe, die Ereignisse, die sich unter uns erfüllt haben, als Christus auf dieser Welt war. Da gab es dann, das ist die zweite Stufe, Augenzeugen, die von Anfang an dabei waren und haben alles gesehen. Also die 12 Apostel, die von Anfang an dabei waren. Gleich am Anfang wurden die ersten 4 berufen und dann werden wir bei Markus 3 auch erfahren, dass die 12 berufen wurden. Die sind Augenzeugen von Anfang an. Dann, sagt Lukas, gab es einige, die haben schon Bericht verfasst. Die haben schon etwas aufgeschrieben von dem Zeugnis der Augenzeugen. Und nun, quasi auf der vierten Stufe, oder man kann sagen in der vierten Schale eines römischen Brunnens, wenn ihr euch das vorstellen könnt, sagt Lukas, nun schien es auch mir richtig, ein Evangelium zu schreiben, Bericht zu erstatten. Das kam manchen Abschreibern der frühen Handschriften ein bisschen komisch vor, dass der Lukas sagt, das schien mir richtig. Und dann haben sie flugs ergänzt, mir und dem Heiligen Geist. Das war aber etwas zu wohl gemeint. Natürlich hat der Lukas das nicht aus sich selber gesagt und gemacht, natürlich durch den Heiligen Geist. Aber was er selber sagt, ist, ich lege euch klar, wie ein Evangelium entsteht von jemand, der selbst nicht Augenzeuge war. Der Brunnen, die Quelle, der Sprudel sind die Ereignisse, die sich in den Jahren 0 oder 4 vor bis 30 ereignet haben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war auf dieser Welt. Diese Ereignisse nun sind den Menschen ab 60, 70 des ersten Jahrhunderts ja nicht mehr unmittelbar zugänglich, so wenig wie uns heute. Aber es gab Augenzeugen. Die Augenzeugen sind bei der Quelle des Evangeliums quasi die erste Schale, die das Wasser auffängt. Diese Augenzeugen nun haben es anderen weitergegeben, die angefangen haben, es zu formulieren, gesammelt, berichtet, in Bekenntnissen und Liedern formuliert. Und Lukas selbst setzt sich demütig quasi als vierte Schale hin und sagt, und nun bin ich dran, im Heiligen Geist das zu verfassen und weiterzugeben, euch weiterzugeben, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Das heißt, dass weder das Markus-Evangelium noch das Lukas-Evangelium einfach nur vom Himmel gefallen ist, sondern Lukas legt Wert darauf, ich habe von Anfang an alles genau untersucht und habe dann es sorgfältig aufgeschrieben. Wie haben wir uns also diese Zwischenzeit zwischen der Auferstehung Jesu im Jahre 30 und dem Entstehen der Evangelien ab den 60er Jahren, also 30 Jahre später, vorzustellen? Nun, für diese Zeit dazwischen müssen wir nicht im Trüben fischen, sondern wir haben einen Zeitzeugen, der innerhalb dieser Zeit auch schon seine Schreiben, nämlich seine Briefe, niedergelegt hat und insofern für uns greifbar ist. Das ist der Apostel Paulus. Paulus ist derjenige, der uns die ältesten neutestamentlichen Schriften geschenkt hat. Denn er hat schon in den 50er Jahren geschrieben, das ist gerade einmal 20 Jahre nach den Auferstehungserscheinungen, nach den Ereignissen selber. Wenn ich das bei meinen Studenten im ersten Semester sage, dann kullern die mit den Augen und sagen, oh, 20 Jahre, das ist lange her. Da waren einige noch gar nicht auf der Welt, die anderen können sich nur an den Laufstall erinnern. Während wenn man das dann bei gediegeneren Semestern sagt, wir waren vor 25 Jahren zusammen in Tübingen, nicht? Da kommt es mir so vor, als wäre es eben gewesen. Es war viel zwischendrin, aber trotzdem, seitdem sind wir verbunden. Ich erinnere mich, ihr werdet es nicht glauben, an Gespräche, an Situationen, an Predigten, die ich selber vor 40 Jahren gehört habe. Ich erinnere mich noch an Predigten, die mich berührt haben, die habe ich vor über 40 Jahren gehört. Ich kann sie euch heute noch wiedergeben. Nicht alle Predigten, wahrhaftig nicht. Aber die, die mich berührt haben, die mich angesprochen haben. Das heißt, es ist faszinierend, dass das Neue Testament nicht irgendwann entstanden ist, sondern so nah dran. Paulus gibt uns zugleich eine Erklärung, was ist eigentlich das Evangelium? Und in Galater 1 macht er es deutlich. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die nicht Menschen erfunden haben, die ich, Paulus, auch nicht von Menschen gelernt habe, sondern die Jesus Christus selber bei den 12 Jüngern schon, als er auf der Erde war. Aber für die 12, wie vor allen Dingen für Paulus, der vorher noch gar nicht dabei war, nach der Auferstehung, in der Auferstehungserscheinung erschlossen hat. Das heißt, das Evangelium ist nicht irgendeine menschliche Botschaft und Nachricht und Erinnerung. Das Evangelium ist Gottes eigenes Wort, das er Menschen geschenkt hat, das er offenbart hat. Bei Paulus können wir zugleich auch lernen, wie dieses Evangelium zunächst Form gewonnen hat, wie es sich ausgesprochen hat. Es gab zunächst Glaubensbekenntnisse, Formeln, in denen man den Inhalt des Evangeliums festgehalten hat. Eines der schönsten hat Paulus in 1. Korinther 15, 3 folgende uns überliefert. Ich habe euch damals das Evangelium mit folgender Aussage gegeben, sagt Paulus. Und jetzt erinnere ich euch dran, weil ihr vergessen habt, wie wichtig die Auferstehung ist. Dass nämlich Christus gestorben ist für eure Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er erschienen ist, dem Kephas und dann den Zwölfen. Und dann kommt eine ganze Reihe, die immer länger wird, je mehr Christus den Menschen begegnet ist. Am Anfang also war das Evangelium in Gestalt von Glaubenssätzen, quasi von Essenzen. Was ist das Allerwichtigste am Evangelium? Und wenn die Paulusbriefe in den 50er Jahren geschrieben sind und Paulus die Gemeinde daran erinnert, welches Bekenntnis sie auswendig gelernt hat vor ihrer Taufe, was sie im Gottesdienst beim Abendmahl bekennen, gehen diese Bekenntnisse zurück in die Zeit der ersten 20 Jahre. Das heißt, die Gemeinde war von Anfang an eine Gemeinde, die ihren Glauben bekennen konnte und ihn bekannt hat und sich darauf bezog. Zugleich gab es offensichtlich auch Sammlungen von Worten Jesu. Wir werden das bei Markus erkennen, dass es ganze Kapitel gibt, dass es Sammlungen gibt, in denen das, was Jesus gesagt hat, zusammengefasst ist. Zum Beispiel zum Thema Gerechtigkeit, zum Beispiel zum Thema Gleichnisse, zum Beispiel zum Thema Reich Gottes oder zum Beispiel bei Lukas zum Thema Geld. Da gibt es bei Lukas ein Kapitel, da kommen Aussagen zum Geld, die miteinander gar nicht zusammenhängen und wir erkennen, aha, hier hat die erste Gemeinde gesagt, was hat Jesus zum Geld gesagt? Und sie haben dies alles gesammelt und haben es überliefert. Und insofern haben wir von den ersten Zeiten an eine treue Weitergabe dessen, was Jesus sagte und was er lehrte. Schauen wir alle Evangelien an, speziell auch Markus, und schauen, wie die Struktur ist, wie sie sich zusammensetzen, dann wird uns deutlich, dass die Evangelien, wie sie uns überliefert sind in schriftlicher Form, nicht ein Roman sind. Also keine Erzählung, die im Fluss von Anfang bis Ende geschrieben sind. Sondern die Evangelien, wenn man genau hinschaut, haben die Struktur aufgebaut zu sein durch kleine Bausteine, durch Einzelerzählungen. Und es ist für uns, wenn wir Bibellese machen oder Bibelarbeiten machen oder Predigt machen, ganz selbstverständlich, dass es uns nicht schwerfällt zu sagen, wie grenze ich denn jetzt eine Bibelarbeit, einen Bibelarbeitstext, einen Predigttext ab? Denn wir haben das, was man dann später Perikopen, also abgetrennte Einheiten nennt. Die Erzählungen von Jesu Wirken, von seinem Lehren, von seinen Auseinandersetzungen, von seinen Heilungen und Dämonenaustreibungen wurden offensichtlich von Anfang an erzählt als in sich geschlossene Einheiten. Das heißt also, in der Tat ist es nicht ganz absurd, was wir heute machen, dass wir zu Bibelarbeiten und Predigten bestimmte Erzählungen nehmen, also die Heilung des Gelähmten. Und dann Amen sagen, denn das war die Urgestalt des Evangeliums. So hat man damals das, was Jesus tat und lehrte, weitergegeben, indem man diese Bausteine, diese Einzelerzählungen weitergegeben hat. Streitgespräche Jesu, die wurden weitergegeben, denn wenn eine Gemeinde ein Problem hatte, wie sollen wir mit dem Mammon umgehen, war es wichtig, ein Gleichnis Jesu zum Geld zu erinnern. Und insofern also können wir sagen, die frühesten Formen der Weitergabe des Evangeliums sind diese beiden Stränge, die Bekenntnisse, wie 1. Korinther 15, Christus gestorben, begraben, auferstanden und erschienen, und die Erzählungen von seiner Lehre, seiner Verkündigung und von den Taten, die er tat. Das, was zuerst sich verdichtet hat zu einer geschlossenen Erzählung, können wir noch heute in den Evangelien erkennen. Jemand, der vergleichend die Evangelien liest, der wird feststellen, dass einzelne Gleichnisse bei Matthäus, Lukas und Markus an verschiedenen Stellen kommen mögen. Und ein frisch Bekehrter ist zunächst irritiert und sagt, huch, warum steht das Gleichnis jetzt hier und nicht dort? Da komme ich ja ganz durcheinander. Das liegt daran, dass diese Einzelbausteine von den Evangelisten an verschiedenen Stellen weitergegeben werden konnten. Wo aber ist die Abfolge der Ereignisse ganz eindeutig und klar und unumkehrbar? Nun in dem, was die frühesten Passionsbekenntnisse formulieren. In dem Augenblick, wo sich Christus auf den Weg macht hinauf nach Jerusalem, so haben wir auch eine Einheit am Montag überschrieben, ist bei den Evangelien zu erkennen, dass sie, wenn man sie nebeneinander hält, die Abfolge deutlich haben. Das heißt, wenn wir fragen, wie sind die Evangelien eigentlich entstanden und gewachsen bei so vielen Bausteinen, aus denen sie zusammengesetzt sind aus der Überlieferung, kann man sagen, vom Ende her, von Kreuz und Auferstehung her, wurden die Erzählungen immer eindeutiger und ausführlicher. Das Faszinierende ist also, unsere schriftlichen Evangelien sind Matthäus, Markus und Lukas. Die sind uns erhalten. Aber Lukas verrät, dass nicht der erste von den Vieren, ob Matthäus oder Markus ist die Diskussion, dass der nicht diese Form erfunden hat, dass er nicht das neu geschrieben hat aus heiterem Himmel, sondern dass schon vorher 20 Jahre lang die Augenzeugen Petrus und die anderen, auch der Auferstehungsaugenzeuge Paulus, das, was er von Christus selbst gelernt hat, weitergegeben hat in Erzählungen, in Bekenntnissen, in Hymnen, das heißt in Liedern, die man damals schon komponiert hat. Und die Form des schriftlichen Evangeliums nun für uns eine neue Gestalt ist und insofern etwas ganz Besonderes. Also, die Evangelien fangen nicht etwa in den 60er Jahren erst an, sondern es gibt eine Brücke zwischen den Ereignissen und den schriftlichen Evangelien, die wir haben. Wer hat die Evangelien geschrieben? In welchem Evangelium haben wir eine Verfasserangabe? Bei aller Demut, du setzt normalerweise auf deine Bücher auch deinen Namen drauf, gell? Und ich bin auch so eitel. Das heißt also, normalerweise schreiben wir ja innen selber rein, nicht? Und legen auch Wert darauf, dass das nicht vertauscht wird, wer ein Buch geschrieben hat. Lass es mal durchrasseln. In welchem Evangelientext kommt eine Selbstnamensangabe des Verfassers? Richtig? Bei keinem einzigen. Kein Evangelist drängt sich so in den Vordergrund. Jetzt sehen wir natürlich alt aus, nicht? Kein Evangelist drängt sich so in den Vordergrund, dass er seinen Namen im Text selber nennt. Alle Evangelien sind für sich genommen anonym. Die Namensangaben sind drüber geschrieben über die Handschriften, nach Markus, nach Matthäus, nach Lukas und nach Johannes. Warum? Nun, weil die Evangelisten alle selbstverständlich sagten, es ist doch nicht das Markus-Evangelium, das ich schreibe. Wer wäre ich denn, dass ich das einlösen könnte, was ich hier verspreche? Nicht? Sondern es ist Gott selbst. Es heißt, und das findet ihr auf dieser Liste der Belege, wo Evangelium bei Markus vorkommt, auf dieser selben vierten Seite, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Was heißt hier von Jesus Christus? Nun, Jesus Christus ist der Inhalt des Evangeliums. Jesus Christus ist der Inhalt des Evangeliums. Und dies ist so schlicht wie umfassend gemeint. Das Evangelium erzählt nicht dieses und jenes, was man zum Leben braucht, was wichtig ist und was zu tun ist. Das Evangelium berichtet von vorne bis hinten von Jesus Christus. Das Evangelium spricht auch nicht von Gott, wie er auch noch sein könnte. Es könnten ja auch mehrere sein oder einer. Oder Gott kann ein Liebender sein, aber vielleicht ist er auch ein Gleichgültiger, ein Zorniger und ein Hassender. Sondern das Evangelium spricht so von Gott, dass es immer von Jesus Christus her Gott in den Blick nimmt und Gottes Reden durch seinen Sohn in den Blick nimmt. Und dies ist von größter Bedeutung. Der Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus in Person. Um nichts anderes geht es. Jetzt sagst du, das ist selbstverständlich. Ist es nicht. Das war es nämlich in meinem und in deinem Leben nicht in den letzten Monaten. Wir haben in unserem Glauben dies und jenes im Blick gehabt. Aber war es die Person des aus Liebe für mich gestorbenen Jesus Christus, der auferstanden ist? Wir Theologen beschäftigen uns, wir Bibelkurse beschäftigen uns mit allem Möglichen. Wir haben Alpha-Kurse und für Fortschritte auch Omega-Kurse. Und wir lernen dies und jenes und streiten uns, wie man mit dem Geld eben umgeht, ob man gegen oder für Stuttgart 21 ist als Christ, ob man Windkrafträder will oder ob man das nicht will und ob es Allversöhnung gibt oder nicht, ob Gnade oder nicht, ob Sühne oder nicht. Das alles streiten wir. Aber das Evangelium hat eigentlich nur ein Thema. Der gekreuzigte, auferstandene und gegenwärtige Jesus Christus. Das heißt, wenn ich Markus frage, worum geht's in deinem Buch, dann sagt er nicht um mich als Autor, auch nicht um tolle Geschichten, um spannende Geschichten, obwohl er der spannendste Erzähler ist. Ich habe es versprochen, ich löse es ein. Sondern er sagt, es geht alleine um Jesus Christus. Das Evangelium hat nur einen Inhalt. Diese Tage noch habe ich über die Kreuzestheologie gestritten und habe mit anderen Theologen gestritten darum, ob Gott jetzt ein Gott der Liebe ist oder ob er nicht doch ein Gott ist, der einerseits liebt, aber dann auch wieder jähzornig die Menschen verwerfen und ewig verstoßen kann. Da habe ich auf der Heimfahrt wieder gedacht, wie gut, dass das Evangelium von Jesus Christus ist. Luther, an den wir ja dann denken beim Reformationsfest, der hat es als ein angefochtener Mensch auf die Formel gebracht. Ich kenne keinen Gott außer in Jesus Christus. Kennt er keinen anderen Gott? Doch. Als Mensch hat er einen anderen Gott gefürchtet. Als Theologe hat er einen anderen Gott philosophisch reflektiert. Das Alte Testament lesend, las er auch Geschichten, die ihn irritieren konnten. Und er war sich nicht sicher, ist Gott nicht doch vielleicht ein Richter, der mich nur nach meinem gelebten Leben beurteilt und dann sehe ich alt aus? Oder ist Gott wirklich der, der in Jesus Christus ist? Darf ich mich an den halten? Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus in Person. Und dann ist der nächste Beleg für Evangelium im Markus-Evangelium gleich 1,14 und 15. Da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes. Es geht um das Evangelium Jesu Christi und um das Evangelium Gottes. Und dieser Westphal, der Genitiv, macht es für uns zunächst noch unklar, wie ist die Zuordnung zu dem einen und dem anderen. Jesus Christus ist der eine und zentrale Inhalt und alles, was er gebracht hat und offenbart hat und gelehrt hat und gelebt hat, das ist Inhalt des Evangeliums. Und Evangelium Gottes bedeutet, es ist das Wort, das Gott selbst uns gegeben hat. Das können wir in der Ungeheuerlichkeit gar nicht hoch genug ansetzen. Gott ist sowohl nach dem Alten Testament wie auch nach den Gebildeten bei den Griechen der Antike. Gott ist dem Menschen entzogen. Und das ist auch die Einsicht der Aufklärung, die wir als neuzeitliche Menschen bei allem Theologisieren und wissenschaftlichen Arbeiten haben. Gott ist dem Menschen entzogen. Niemand hat Gott je gesehen. Das sagt der Wissenschaftler skeptisch, das sagt der alttestamentliche Prophet und der neutestamentliche Evangelist sagt es in Ehrfurcht. Niemand kann Gott sehen. Gott ist unsichtbar. Gott ist unverfügbar. Und das Ungeheuerliche ist, im Evangelium hat sich Gott selbst geäußert, selbst zugesagt, hat er gesprochen. Sodass wir heute Abend zusammenkommen können und sagen, was hat Gott gesagt? Gucken wir doch mal und können es aufschlagen. Ja, du bist ein frommer Christenmensch, für dich ist das selbstverständlich, nicht? Was hat mir heute Gott zu sagen? Zack, ich schlage die Bibel auf und da ist es schon. Aber das ist ein Hammer. Nicht, dass der unsichtbare Gott, dass der ewige Gott sich plötzlich hörbar gemacht hat und festgelegt hat auf eine Zusage, zu der er steht. Allein das ist schon das, was das Evangelium von Jesus Christus zum Evangelium macht. Gott spricht zu mir. Jetzt kann es sein, dass du weder Jude noch Grieche bist, dass du weder bildungsfern noch bildungsnah sein willst und du sagst, ja, was hat das mir zu sagen? Nun, ist Gott nicht auch in unserem Leben uns immer wieder verborgen und entzogen? Ist es nicht so, dass unsere eigene Geschichte, die Weltgeschichte wie unsere ganz private, plötzlich in der Krise, im Verlust, in der Anfechtung, uns plötzlich entzogen ist und wir nicht mehr sagen können, stimmt es eigentlich oder nicht? Ich denke an die ersten Jahre meines Glaubens, nicht die allerersten. Da habe ich noch verzweifelt versucht, aus eigener Kraft Christ zu sein und war genug mit mir beschäftigt. Aber als ich dann kapierte, dass es auf Christus ankommt im Evangelium und nicht auf mich selber, da erinnere ich mich dran, da hatte ich Monate, da war mir Gott wie hinter Wolken die Sonne verborgen. Ich habe gebetet, aber es kam nichts zurück. Ich habe versucht, meinen Glauben zu leben, aber es hat nichts geklappt. Ich habe versucht, wirklich Christus durch mich leben zu lassen und hatte den Eindruck, es passiert gar nichts. Der Himmel ist zu. Und da gab es nur etwas, bei dem ich Gott greifen konnte. Und jetzt lacht mich nicht aus, deshalb bin ich heute Theologieprofessor. Weil es in meinem Leben eine Phase gab, in der ich nichts hatte als das Evangelium, wie es Gott durch Markus, Lukas, Johannes, durch Paulus aufgeschrieben hat. Da konnte ich abends, so verwirrt wie ich war, nichts greifen als seine Zusage. Und dann habe ich den Römerbrief gelesen, das Markus-Evangelium, die Abschiedsreden bei Johannes, und Gott sprach zu mir. Plötzlich waren die Wolken offen. Und ich musste weder auf ein Gefühl warten, noch auf die ideale Gemeinde, noch auf die nächste Kurzbibelschule. Ich hatte das nämlich ganz analog, dass ich durchaus in meiner Nähe auch so ein Zentrum hatte. Nur Pech, wenn gerade weder Pfingsten noch Weihnachten war, nicht? Und da war nichts los. Da bin ich manchmal auch mit dem Moped hingefahren, aber das machte einen nur depressiv, nicht? Wenn man ein Freizeitheim, das leer ist, besucht und versucht, alte Erinnerungen zu beleben, nicht? Das macht einen fertig. Versuch's erst gar nicht. Höchstens du kommst zum Renovieren. Das ist dann allen hier sehr recht, nicht? Aber das hilft nicht. Das Evangelium ist Gottes eigenes Wort von Jesus Christus. Es kann sein, dass es dir bisher so knallgut geht, dass du noch gar nicht weißt, wovon ich rede. Es kann sein, dass sich all deine Gebete derart schnell erfüllen, dass du gar nicht hinterherkommst mit dem Auspacken aller Geschenke. Dann heb dir das auf und erinnere dich dran, wenn es dir mal anders geht. Aber ich glaube, die eine oder der andere unter euch, die wissen schon, was das bedeutet, dass wir in einer Spannung leben, dass wir an Gott und seine Wirklichkeit und Liebe glauben, aber unsere Erfahrung in Spannung dazu steht. Wo hat Paulus, wo haben die Evangelisten oder auch wo hat Jesus selber den Begriff des Evangeliums denn her? Haben die Apostel, hat Jesus Christus, also Jesus von Nazareth, damals am See Genezareth den Begriff einfach erfunden? Also was weiß ich, hat er Nachrichten gehört und dann hieß es, der Kaiser Augustus hat eine gute Nachricht ausgehen lassen, Evangelion, und dann hat Jesus gesagt, toller Begriff, übernehme ich. Nein, er ist von Gott selber schon im Alten Testament vorgegeben. Der Evangeliumsbegriff geht nicht nur über die vier Evangelien hinaus, der Evangeliumsbegriff geht sogar über die Zeit der Erfüllung des Evangeliums hinaus, zurück in die Zeit der Verheißung. Jesaja 40 folgende. Jesaja 40 folgende. Das große Trostbuch von der Erlösung Israels. Das ist der Boden des Evangeliums. Und hier erscheint auch das erste Mal der Begriff Evangelium verkündigen, Evangelium im Alten Testament. Und ich lese euch den Text nur an, um ihn euch zu vergegenwärtigen. Ich war neulich erst wieder in einer Aufführung des Messias. Das muss man tatsächlich dann auch im Messias sich einmal zusingen lassen. Und es war auch so, da war eine Australierin, die das gesungen hat. Und die war offensichtlich so überwältigt vom Evangelium. Nicht? Da merkt man den Unterschied bei Predigern und bei Sängern, ob sie auch glauben, was sie singen. Insofern klang heute, als ich es wieder gelesen habe, mir das musikalisch wieder im Ohr. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, Jesaja 40. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und das, was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein, ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion
du Evangelistin, heißt es hier wörtlich. Zion, du Evangelistin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, du Evangelistin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Evangelium. Du bist gefangen. Du sollst frei werden. Du leidest unter deiner Vergänglichkeit. Der ewige Gott kommt zu dir. Du bist wie eine irritierte Herde, dein Hirte ist da. Was ist der Inhalt des Evangeliums? Dein Gott ist bei dir. Dein Gott ist bei dir. Und wie wunderschön hier, als ich herfuhr, hörte ich in den Nachrichten noch, dass eine Umfrage gemacht wird, wo die schlechtesten Straßen sind hier in Baden-Württemberg, ne? Und die soll dann negativ ausgezeichnet werden. Also Jesaja 40 beugt dem schon mal vor, nicht? Wo immer ein Schlagloch ist, macht's eben, damit es schneller geht. Wo ein Hubbel ist, macht ihn flach. Warum? Damit Gott, wenn er kommt, möglichst schnell zu mir kommt und wir ihm entgegenziehen können, ohne zu stolpern. Was ist Evangelium? Das Evangelium hat einen Namen, Jesus Christus. Und wofür steht Jesus Christus? Dein Gott ist bei dir. Wie ist er bei dir? Dich heilend, dich rettend, dich befreiend, dich erlösend. Aber weiß denn Gott nicht, wer ich bin? Doch. 39 Kapitel lang hat Jesaja offenbart, wer Israel wirklich ist. Und nun mit Kapitel 40 beginnt das Evangelium. Das Evangelium reduziert sich nicht auf das, was wir sind, was wir haben und was wir mitbringen. Im Gegenteil, das Evangelium setzt voraus, dass Gott längst erkannt hat, wer wir sind, wie erbärmlich unsere Situation ist, wie vergänglich und machtlos wir in unserem Leben sind. Und das Evangelium sagt, gute Nachricht, Gott kommt zu dir. Jetzt guck nicht seitlich nach links und rechts oder, oh, das sollte meine Oma hören, die ist gerade so verzagt, sondern guck zu dir selber. Gott kommt zu dir. Gott will bei dir sein. Heilvoll, wie ein Hirte sein Schaf, das verwundet ist, auf den Arm nimmt und trägt. Bist du gelähmt? Er macht dich gehend. Fühlst du dich arm? Er macht dich reich. Bist du gebunden, niedergeschlagen durch blöde Gewohnheiten, eingeschränkt und angefochten durch Ärger, Überlastung? Er kommt, um das Euangelizistei, das Evangeliumsverkündigen, bei dir zur Wirkung zu bringen. Das Markus-Evangelium ist also eine Gestalt des einen Evangeliums, das Jesus Christus zum Inhalt hat und Gottes eigenes Wort ist. So wie ein römischer Brunnen oben das Wasser sprudeln lässt, diese Quelle ist Jesus Christus in Person. Und so wie die erste Schale es freudig auffängt, einige von euch haben das vielleicht von Rieke mal lernen müssen, nicht den römischen Brunnen, nicht wie die erste Schale es auffängt im Zeugnis der Apostel und die nächste Schale es in den Schreiben des Paulus und in den Evangelien zur Geltung bringt. So haben wir Gottes Wort hier aufgefangen in einer kostbaren Schale, ein Wort, das uns gilt. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gut, dies ist der Anfang, ganz klar, es ist ja der erste Satz. Aber wieso ist das jetzt hier der Anfang? Was ist hier jetzt der Anfang? Nun, nach vorne können wir es relativ leicht bestimmen. Was war vorher? Vorher war die Verheißung an Israel, wie Jesaja 40 folgende sie aufschreiben und uns eben nochmal vergegenwärtigt wurde. Aber wofür steht hier der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus? Es gibt einige, die denken, ja, der Anfang, das ist wohl das, was anschließend kommt. Was ist bei Markus das Erste? Nein, nicht die Kindheitsgeschichte, das sind Matthäus und Lukas. Dann könnte man sagen, der Anfang wäre die Kindheitsgeschichte. Aber Markus hat ja keine Kindheitsgeschichte. Er fängt nochmal anders an, ich werde es sofort gleich ansprechen. Die meisten denken dann ja, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, das ist wie der erste Abend, ist es das erste Kapitel. Der Anfang des Evangeliums ist halt das, was jetzt von Johannes dem Täufer kommt. Aber das greift zu kurz. Ich frage einen von den ganz alten Exegeten, Auslegern, wie würdest du das mit dem Anfang verstehen? Ich frage Lukas. Wie hat Lukas den Anfang bezogen? Worauf hat er den Anfang bezogen? Nun, Lukas schreibt ein Evangelium und er schreibt eine Apostelgeschichte. Und er beginnt die Apostelgeschichte, indem er sagt, nachdem ich lieber Theophilus, dem hat er das gewidmet, das erste Wort geschrieben habe, von dem, wie Jesus Christus angefangen hat zu wirken, schreibe ich jetzt eigentlich nicht eine Apostelgeschichte, der Name ist ja später dazu gekommen, sondern wie Jesus weiterhin wirkt. Das heißt, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus ist alles von Kapitel 1 bis Kapitel 16. Es ist der Anfang, der Beginn der Erfüllung der Heilsgeschichte Gottes, wie er sie im Alten Testament versprochen hat. Das heißt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, gilt dem ganzen Evangelium. Und nun setzt es ein, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Er zitiert hier Jesaja verbunden mit Malachi, denn anschließend kommt dann Jesaja, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Hat jemand von euch im Kopf oder mal gelesen, was Malachi 3 wirklich steht? Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Markus hat nämlich das Zitat verändert von Malachi. Dort heißt es, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Das heißt, Gott, der Vater, Gott Jahwe spricht, ich will zu euch kommen. Und in der letzten Stunde, bevor ich komme, werde ich einen Boten schicken. So wie damals Elia kam, soll Elia noch einmal geschickt werden. Also nicht derselbe Elia, sondern im Geist des Elia mit der Vollmacht des Propheten Elia. Was passiert hier? Siehe, ich sende meinen Boten von dir, vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Wer spricht denn hier zu wem? Es spricht Gott, der Vater, zu seinem Sohn, Jesus Christus. Vor dir her schicke ich einen Boten. Das heißt, womit beginnt das Evangelium? Jetzt sagst du wieder, natürlich ist Jesus Gottes Sohn. Ich freue mich wie ein Schneekönig, weil ich Theologe bin und unter Theologen das nicht so selbstverständlich ist. Da sagen nämlich viele, ja, Jesus von Nazareth, das war nur ein Mensch und vor der Taufe hatte er noch keine Ahnung, dass mit ihm was Besonderes ist. Und bei der Taufe sagt er dann plötzlich, huch, was ist das denn? Die Tauben fliegen heute so tief. Ach so, das ist der Heilige Geist. So sehen das Theologen. Das heißt also, dass Jesus gar nicht ahnte, wer er war, bis bei der Taufe dann der Heilige Geist auf ihn kam. Nein, für Markus ist Jesus nicht erst zum Sohn Gottes geworden bei der Auferstehung, nicht zum Sohn Gottes geworden bei der Taufe. Er war es schon immer. Erinnert ihr euch, was ich sagte? Der erste Markus-Kommentar ist das Johannesevangelium. Wo beginnt das Johannesevangelium? Im Himmel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Da beginnt auch Markus, dass nämlich Gott zu seinem Sohn spricht, ich sende einen Boten vor dir her. Der Vater spricht zu seinem Sohn. Es beginnt im Himmel. Und nun tritt zu Beginn des Anfangs Johannes der Täufer auf. eine geheimnisvolle Gestalt dieses Beginns. Er steht quasi als Scharnier zwischen Altem und Neuem Testament. Er ist der letzte Prophet und der letzte Ankündiger des Kommens Gottes. Er hat offensichtlich sich selbst auch so verstanden, wie es Malachi 3 sagt und Jesaja 40, denn immer wieder wird auf diese Stellen Bezug genommen. Er erwartet das Kommen Gottes zu Gericht und zu Erlösung. Er sagt, er sei nicht selbst derjenige, der das Heil bringt. Er ist nicht Messias, er ist nicht Menschensohn, er ist nur diese Stimme in der Wüste. Und er zeugt davon, dass ein Größerer kommen wird nach ihm und dass der mit dem Heiligen Geist tauft, das heißt Gottes wirksame Gegenwart bringt. Das Spannende ist nun, wenn wir Malachi 3 lesen und Jesaja 40, wird dort eigentlich noch ein weiterer menschlicher Messias erwartet, ein weiterer menschlicher Bote? Nein. Der Täufer erwartet Gott selbst. Jetzt kam aber nur Jesus von Nazareth. War das nicht ein Widerspruch? War das nicht eine Spannung? Nein. Für die Evangelisten, für die ersten Christen, war es überhaupt kein Widerspruch. So wenig wie für den Täufer. In Christus kam Gott selbst. Gottes eigenes Kommen hat sich in Jesus vollendet. Wenn er im Alten Testament verspricht, ich komme wie ein Hirte, der sich um die Schafe annimmt, klingt es an in Markus 6, Jesus schaut auf die Massen vor der Speise der 5000 und sie waren ihm wie verlorene Schafe. Wenn es im Alten Testament heißt, dass einer gebietet über das Meer und dass einer die Not beseitigt und den Tisch bereiten kann in der Wüste, ist es im Alten Testament Gott selbst, dem das zugeschrieben wird. Im Evangelium ist es Jesus Christus, durch den es geschieht. Und so wundert es die Gemeinde, die das Evangelium hört, in keiner Weise, dass Jesus, als er sich selbst taufen lässt und damit seinen irdischen Weg seines Dienstes beginnt, dass in dem Augenblick sich der Himmel öffnet und Gott selbst über ihm ausspricht, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Nur zweimal im Markus-Evangelium spricht Gott unmittelbar aus dem Himmel, bei der Taufe und auf dem Berg der Verklärung. Welchen Sinn hat die Taufe? Nun, einige Theologen sagen, das ist eine Berufungsgeschichte. Hier hat Jesus erst sein Selbstwertgefühl bekommen und sein Selbst- und Sendungsbewusstsein. Das ist aber falsch. Die Taufe ist nicht der Beginn der Gottessohnschaft. Die Taufe ist der Beginn des Weges, den Jesus stellvertretend für uns geht. Denn warum haben sich die Menschen bei dem Täufer taufen lassen? Nun, weil sie im Wissen, dass Gott kommt in Wahrheit und Herrlichkeit, erschrocken sind über ihr gelebtes Leben und sie gesagt haben, was sollen wir tun? Und der Täufer sagt, kehrt um zu Gott, bekennt ihm alles, was in eurem Leben nicht stimmt, kehrt um. Und so wie damals Israel durch den Jordan ging, so wie Naaman im Jordan gereinigt wurde, so zieht ihr in der Taufe im Jordan euer altes Leben aus, in der Hoffnung, dass Gott euch am jüngsten Tag vergeben möge. Der Täufer konnte keine Sünden vergeben. Er hat ihm nur die Hoffnung gemacht, wenn ihr jetzt umkehrt, dann kann sich Gott noch euer erbarmen. Jesus lässt sich taufen. Als Sohn Gottes müsste er das nicht. Warum lässt er sich taufen? Wir kommen am Montag darauf. Nun, weil er mit einer Taufe getauft wird, für uns. Er taucht sein Leben ein in das Wasser als die Chaosmacht. Für uns. Markus 10 wird Johannes und Jakobus gesagt, könnt ihr euch auch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde. Er geht unseren Weg. Wir sind sterblich. Er wird sterblich. Wir sind auf Buße angewiesen. Er tut Buße an unserer Stelle. Er stirbt unseren Tod. Er geht den ganzen Weg mit uns, sodass wir an jeder Stelle das Gott ist da, Gott ist für dich da, Gott ist bei dir hören können. Wenn wir leiden, dann hören wir, dein Gott ist bei dir. Wenn wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen müssen, dann hören wir aus dem Mund Jesu, dein Gott ist bei dir. Er ließ sich für uns taufen, er ließ sich für uns kreuzigen und er ist nicht nur für sich, sondern für uns auferstanden, damit er in jeder Situation unseres Lebens bei uns ist. Er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen am Ende des Evangeliums? Jetzt kann es keiner von uns mehr berechtigt rufen. Du darfst in Anfechtung klagen. Du darfst auch schimpfen. Du kannst dich beschweren bei Gott. All das ist legitim. Gott ist das von Hiob und dem Psalmisten schon gewöhnt. Er kennt den Ton. Aber du musst es nicht mehr. Es wird, weil er durch die Taufe und das Kreuz und die Auferstehung zu Gott ging und uns bei all dem mit im Auge hat, es wird keine Stunde mehr geben, in der du ohne Gott bist, in der Gott nicht bei dir ist. Und selbst wenn wir zweifeln und versagen, selbst wenn wir von ihm weglaufen und verlassen seinen Weg, wie weit ist es, wenn du 1000 Schritte von Gott weggelaufen bist, um zu diesem Christus zurückzukehren? Ein einziger Schritt. Auch wenn du 1000 Schritte von ihm weggelaufen bist, du musst dich nur umdrehen und sagen, Herr, wo bist du? Mein Gott, der da ist bei mir. Und er sagt, hier bin ich. Und wenn du seinen Idealplan verlassen hast und dein Leben verpfuscht, Entscheidungen getroffen hast, die dich wegbrachten von deinen ursprünglichen Erkenntnissen, Plänen und Träumen, ist dein Leben verpfuscht? Nein, dein Gott ist bei dir. Wenn du Gottes Plan A für dein Leben kaputt gemacht hast, was greift dann? Gottes Plan A für dein Leben in seiner Liebe. Und wenn du wieder versagst, was greift dann? Nein, nicht der Plan C. Das ist das Evangelium. Gott hat für dich einen Plan A. Und der fängt da an, wo du selber bist. Verloren, verlassen, einsam. Wir müssen nur umkehren zu ihm. Er hat sich schon für uns taufen lassen. Und so geht es weiter. Was war das Allererste, was Jesus tat? Also wenn wir jetzt dran denken, was war das Allererste, was du nach dem ersten Examen gemacht hast, Andreas? Oder was war das Erste, was ich nach meiner Doktorarbeit gemacht habe? Was ist das Erste, was ich nach der Meisterprüfung mache? Was ist das Erste, wenn ich einen neuen Job habe, wenn ich eine Firma aufmache, wenn ich einen Laden eröffne? Da kommen uns so Sternchengedanken, nicht? Aber jetzt Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's mal richtig los. Was ist das Erste, was Jesus tat, als der Vater sagte, jetzt geht es los? Jetzt fange ich an, dich zu begleiten auf dem Weg der Stellvertretung für die Menschen aus Liebe. Er wurde 40 Tage lang in die Wüste getrieben. Von wem? Vom Heiligen Geist. Und tatsächlich heißt es nicht nur sanft geführt, sondern im Griechischen steht es fast so, dass es ein bisschen grob wirkt. Nicht? Also ekballein, das heißt eigentlich hinauswerfen. Nicht? Also der Geist hat ihn nachdrücklich in die Wüste geschickt. Wie oft in unserem Leben hatten wir eine geistliche Erkenntnis, waren hier bei einer tollen Sonntagspredigt, bei so einer Bibelwoche und haben gesagt, I got it, nicht? Jetzt habe ich es kapiert. Der Heilige Geist ist so im Koffer, dass es mehr als 20 Kilo wiegt, jetzt verändere ich die Welt. Jetzt hinein und Taten tun und alles, ich werde alles verändern. Ab morgen wird alles anders. Der Weg Gottes beginnt nicht im Klamauk, der Weg Gottes beginnt in der Stille. Können wir eigentlich noch mit Gott alleine sein? Bevor Jesus große Taten tat, zog er sich, wie es gleich später in Kapitel 1 heißt, zurück zu seinem Vater. Um ehrlich zu sein, wir halten es oft gar nicht richtig aus. Oder wir werden nach all den Jahren verlegen, Nicht, also wenn wir jetzt sagen würden, jetzt gehen wir morgen mal in einer Pause 2 Stunden alle alleine, hoffentlich scheint die Sonne, in den Wald und machen stille Zeit und keiner darf mit niemandem reden. Dann seid ehrlich, dass ihr sagt, oh, 2 Stunden, da muss ich langsam reden, dass mir das Gebet nicht ausgeht. Nicht, was soll ich auch alles reden? Jesus ist den ersten Schritt in der Taufe, die er für uns sich taufen ließ, in die Einsamkeit gegangen. Wer sich selbst nicht aushält, ist noch nicht bereit für den Dienst. Wir machen es immer falsch. Wir sagen, ich kann mich selbst nicht annehmen. Also mache ich eine Krabbelgruppe und kümmere mich um andere. Ich kann mich selbst nicht leiden. Also wende ich mich anderen zu. Ich kann mich im Spiegel nicht angucken. Also rede ich andere schön. Wer sich selbst nicht annehmen kann, bei dem ist das Evangelium noch nicht angekommen. Wer sich selber nicht aushält, der hat das Evangelium noch nicht verstanden. Du musst dich nicht gleich lieben, das wäre zu narzisstisch, zu selbstverliebt. Ich halte nichts von dieser Umwandlung des Gebotes, nicht nur liebe deinen Nächsten wie dich selbst, du musst dich auch selber lieben, weil Liebe ist ein Beziehungsbegriff, da gehören 2 Personen dazu. Aber du musst dich annehmen. Ich erinnere mich noch sehr wohl daran, dass eine Hörerin mal nach einer Predigt über Versöhnung zu mir kam und sagte, dass Gott mich mit sich versöhnt hat, das kann ich nachvollziehen. Das habe ich schon lange verstanden. Dass ich mich endlich auch mit meinen Verwandten versöhnen muss, obwohl ich Grund genug habe, sauer zu sein, das akzeptiere ich wenigstens vom Kopf her, obwohl es mir schwerfällt, es umzusetzen. Aber dass ich mich mit mir selbst versöhnen soll und meinem verkorksten Leben und all dem, was ich selbst nicht so sehe in meinem Leben, dass ich mich selbst versöhnen soll mit mir, das fällt mir am allerschwersten. Dein Gott ist bei dir. Es beginnt der Weg des Evangeliums paradoxerweise in der Wüste, dass ich das Alleinsein aushalte und die Stille Gottes aushalte. Versucht vom Satan, wird gesagt. Das heißt, dass auch Jesus nicht etwa einfach als ein über die Erde schwebender Gott sich verhalten hat. Es gibt ja manche Gruppierungen heute, die den Glauben so darstellen, als wäre jeder konsequente Christ so ein Überflieger, so Luftkissen-Christentum, nicht, dass du Treppen gar nicht mehr nimmst, sondern so drüber rauschst. Nicht, du wirst nicht krank, also schon der Schnupfen ist ein Ausdruck von kleiner Sünde und Krebserkrankung von schlimmer Sünde. Arbeitslosigkeit passiert Christen gar nicht. Nein, Jesus ging den Weg der Anfechtung. Er ging den Weg des Leidens, versucht vom Satan 40 Tage. Warum gerade 40? Hätten 39 nicht gereicht? Oder warum nicht 41? Nein, 40 steht für die Zeit der Vorbereitung. Mose wurde von Gott vorbereitet 40 Tage auf dem Sinai. Elia 40 Tage am Horeb. Israel 40 Jahre der Vorbereitung. Eben das war der Zusammenhang dort ihres eigenen Versagens und ihrer Verstockung. Und dann heißt es, dass ihm die Engel dienten. Jemand, der sich so das Evangelium zusprechen lässt, du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dann in Ableitung von Christus, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du und du. Du bist nicht Christus, aber weil er es ja für uns geworden ist, ein Mensch, gilt es heute auch für uns. An dir habe ich Wohlgefallen. Wer nur noch Gott dienen will, dem dient Gott. Der bekommt von Gott seine Engel geschickt. Ich habe mich lange Zeit gewundert, warum der Heilige Geist so träge war in meinem Leben. Ich hatte die tollsten Ideen in meiner stillen Zeit, in meiner Fürbitte und habe ihm gesagt, jetzt, lieber Gott, hilf mir doch endlich, lass mich dies machen, lass mich jenes machen. Ich will in der Jungschar das machen, in der Schule das andere. Und wunderte mich, warum die nicht mitmachten. Ich habe gesagt, Herr, mach mich frei von all diesen schlechten Angewohnheiten, die ich habe. Lass mich endlich ein freier Christ sein. Funkstille vom Himmel. Bis ich kapiert habe, dass Gott mich nicht befähigt, von ihm wegzulaufen. Das ist so, als wenn du heute beim Losfahren mit dem Auto einen falschen Gang drin gehabt hättest. Du kannst Gas geben, wie du willst. Du kommst nicht vorne durch die Garage, du musst schon durch die Tür fahren. Das heißt, Gott gibt dir keine zusätzliche Kraft, wenn du einen falschen Gang drin hast, um von ihm wegzufahren. In dem Augenblick aber, wo du nichts mehr sein willst als seine Tochter, als sein Sohn, als ihm wohlgefallen. Da wirst du plötzlich merken, wie Gott durch dich wirkt. Wenn wir nichts mehr sein wollen als seine Kinder, dann will er nichts mehr sein als unser uns liebender Vater. Und dann gibt es einen Zug, mit dem ich heute aufhören will. Wir haben ja morgen noch genug Zeit. Er war bei den Tieren, teilweise übersetzt mit den wilden Tieren. Was soll das denn jetzt heißen? Und ihr glaubt es oder nicht? Ich saß einmal zwischen zwei Freizeiten, da war ich ziemlich alle und fertig. Die letzte hat mich geschafft und die nächste war so weit, schon so nah vor mir, dass ich sagte, ich pack das nicht. Und dann las ich, nicht, dass ich es ausgesucht hätte, Markus 1, wie durch glückliche Fügung. Und ich saß dort und sagte, was sind denn jetzt diese Tiere da? Was sollen denn diese Tiere bei der Anfechtung? Was hilft das denn einem? Und dann flogen drei Schmetterlinge um die Wette tanzend durch die Luft und setzten sich neben mein Neues Testament auf mein anderes Knie und guckten mich an. Und ich habe gesagt, danke, lieber Vater, jetzt habe ich es verstanden. Die Tiere stehen für die paradiesischen Zustände. So wie Adam und Eva damals von Gott in Auftrag bekamen, mit den Tieren, mit der Schöpfung in Harmonie zu leben. So wird in Jesaja 11 versprochen, ihr werdet einmal als eine versöhnte Menschheit wieder versöhnt sein mit den Tieren, jenseits von Sündenfall und Brechung. Dann werden auch die Löwen wieder mit Kindern spielen können und die Kinder können in die Höhle der Schlange greifen. Nicht Visionen, die einen fast den Atem stocken lassen, nicht weil man um die Gefahren weiß. Versöhnt sein mit Gott, miteinander und mit der Schöpfung. Endgültig wird das erst am jüngsten Tag sein. Das ist, glaube ich, dein Thema, die futurische Erwartung im Markus-Evangelium am Montag. Aber der Anfang des Evangeliums, der war hier, als Christus sich für uns taufen ließ, die Stimme Gottes ihn bestätigte und damit uns taufte und uns hineinnahm in die Gegenwart seines himmlischen Vaters. Für uns die Versuchung ertragen hat, den unerträglichen Alltag für uns gelitten hat, sodass wir, wenn wir am Dienstag im Alltag wieder zurück sind, in keiner Sekunde sagen können, Gott, jetzt habe ich dich bei einem Augenblick erwischt, den hattest du noch nicht. Sondern er kann immer sagen, Kind, wenn du jetzt heulst, ich verstehe deine Tränen, nicht weil ich empathisch bin. Ich bin ein guter Hohepriester, sagt Jesus nach dem Hebräerbrief. Ich habe es alles selbst durchschritten. Ich wünsche euch beides für diese Tage. Einerseits, dass ihr ein Fest der Gegenwart Gottes feiert, dass ihr platt macht, was euch im Weg steht an Lebensproblemen, dass ihr Löcher auffüllt, die euch schon lange plagen. Aber ich wünsche euch auch, und die Umgebung lädt euch dazu ein, dass ihr ab und zu euch vom Heiligen Geist in den Wald schubsen lasst. Wüste ist es Gott sei Dank nicht. Es kam nicht so mit dem Waldsterben wie befürchtet. Es ist noch ein schöner Wald. Und dass ihr Gott die Chance gebt, es euch deutlich zu machen. Kommt zu mir, wie du bist. Lasst euch trösten. Tröstet mein Volk. Ja, wir sind wie Gras, das verblüht. Aber Gottes Gnade und Barmherzigkeit vergeht nie. Du Freudenbotin, du Freudenbote, du Evangelistin, du Evangelist, geh in die Welt hinein und schrei es von den Bergen und den Brücken. Gott ist bei dir. Das ist der Anfang des Evangeliums.
Wir wollen dir ganz herzlich danken. Wir sind im doppelten Sinn im Evangelium angekommen. Wir sind im äußeren Sinn im Markus-Evangelium angekommen und freuen uns auf die weiteren Bibelarbeiten. Und wir sind im eigentlichen Sinn im Evangelium angekommen heute Abend. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass dieses Evangelium einen Namen hat, Jesus Christus, und du ihn uns vor Augen gezeichnet hast, auch gerade mit diesen Sätzen. Herzlichen Dank. Ich denke, heute Abend schließen wir so, dass wir keine Gesprächsrunde, Rückfragerunde machen. Lass das einfach sacken und stehen, was wir gehört haben. Wir werden morgen Nachmittag und morgen Abend voraussichtlich genug Zeit dafür haben, auch Rückfragen noch von diesem ersten Abend mit aufzunehmen. Aber dann denken, den ersten Abend, den lassen wir jetzt mal gerade so stehen, wie er steht. Rainer, dürfte ich dich noch bitten, mit uns zu beten.
Ja, lieber Vater, wir danken dir für das Wunder, das vor 2000 Jahren geschehen ist. Und wir danken dir für das Wunder, dass es uns getreulich überliefert wurde und wir auf festem Grund stehen, nicht im Nebel herumstochern. Du es uns selbst in deinem Wort überliefert hast, was geschehen ist, dass du selbst in die Welt gekommen bist, in deinem Sohn, um Verlorene, um Sünder selig zu machen, um solche, die nichts aus sich sind, in die Herrlichkeit zu führen. Und du hast auch dieses Wunder gewirkt, dass das heute noch verkündigt werden darf und dass wir das verstehen, dass wir erkennen können, wer du bist, Herr Jesus, und dass wir im Glauben einschlagen dürfen in deine ausgestreckte Hand. Du bist derselbe, der du damals warst, auch heute. Und du wirbst um uns und du willst uns begegnen, gerade auch in diesen Tagen. Und so hab du Dank für diese vielfältigen Wunder und für das größte Wunder, dass du selbst bist, so wie du bist. Herr Jesus, besser könnte es nicht sein. Du bist wunderbar. Und nun nimm die ganzen Tage in deine Hand, auch diese erste Nacht, und schenk vor allem, dass wir nicht an dem vorbeigehen, was du so ganz persönlich auch für uns in diesen Tagen bereitet hast. Hab du von Herzen Dank. Amen.